Aktuell stehen nach Schätzungen knapp 200.000 Unternehmen vor der Übergabe. Nicht jedes Unternehmen findet seine Nachfolge innerhalb der Familie. Vielmehr wird ein Verkauf angestrebt. Wie kann man sich darauf vorbereiten? Welche Maßnahmen sind erforderlich? Wie beginnt und verläuft der Prozess? Darüber sprechen wir in diesem Podcast. Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Taxiert, Ihrem Podcast der DHPG. Wie immer mit meinem Kollegen Andreas Rohde. Hallo Andreas.
Hallo lieber Benno, wie geht es dir?
Danke, alles bestens. Und mit mir Benno Lange. Wir haben es im Intro schon gehört, wir sprechen heute über den Verkauf und den Kauf von Unternehmen oder Unternehmensteilen zwischen unabhängigen Parteien auf dem freien Markt. Und dieser Unternehmenskauf oder Verkauf kann sich zeigen in Gestalt eines sogenannten Share Deals. Und über beide Konstellationen möchten wir sprechen. Und das sowohl, um das Bild komplett abzurunden, aus der Verkäufer- als auch aus der Käuferperspektive.
Wenn man abgrenzen will, worüber wir heute nicht sprechen, dann ist das zum einen die klassische Unternehmensnachfolge innerhalb der Familie. Darüber haben wir bereits in vorangegangenen Podcast-Folgen gesprochen. Also Themen wie Unternehmensnachfolge, Erbschaftssteuerthemen in dem Zusammenhang, aber auch Stiftungslösungen beispielsweise. Darüber wollen wir heute nicht sprechen. Wir wollen auch nicht sprechen über Transaktionen im Bereich der Krisenunternehmen, also Kauf von Unternehmen in der Krise, sogenannte Distressed M&A.
Ja, wenn ich mir das Thema so anschaue, Andreas, habe ich das Gefühl, wir hatten hier im Podcast schon Themen, die von unserer beider beruflicher Praxis etwas weiter entfernt waren als Unternehmenstransaktionen. Und trotzdem gilt auch heute, wir haben einen Experten uns eingeladen und das ist auch eine gute Idee.
Ja, das denke ich auch. Also ich glaube tatsächlich, wie du es sagst, wir haben beide auch praktische Erfahrung. Aber heute haben wir nicht nur jemanden, der das hauptamtlich macht sozusagen in seinem Kerngeschäft, sondern auch von der theoretischen, akademischen Seite vorbelastet ist. Lieber Tobias Quill, wir sind happy, dass du heute bei uns bist und uns hier unterstützt und uns hier bei diesem sehr wichtigen und sehr interessanten Thema begleitest. Hallo Tobias.
Hallo Andreas, hallo Benno und ja, ich freue mich hier zu sein und bin sehr gespannt auf das Gespräch mit euch und über das Thema M&A bzw. Unternehmenstransaktionen mit euch zu sprechen.
Ja, super. Seit 2018 bist du bei der DHPG und seit 2023 auch Partner. Und ich habe es bereits gesagt, du beschäftigst dich hauptsächlich mit Unternehmensbewertungsfragen, du begleitest Transaktionen, Financial DD ist so dein Thema und du erstellst und prüfst Planungsrechnungen von Unternehmen. Du bist aber daneben, auch das habe ich bereits erwähnt, eben auch auf der theoretischen Seite unterwegs. Du bist Fachautor zu vielen Beiträgen zu den Themen Financial, DD und Bewertungsthemen und hast außerdem einen Lehrauftrag an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg.
Genau so ist es. Vielen Dank für die Vorstellung und auch diese beiden letzten Punkte spiegeln einfach wieder, dass das für mich ein Herzensthema auch ist, also M&A. Da schreibe ich auch gerne drüber und gebe das auch gerne an die jungen Leute weiter, um da das Wissen, was wir in der Praxis generieren, dann ja, mit den jungen Leuten zu teilen.
Ja, nachdem wir deine Eignung als Experte für das Thema hinreichend geklärt haben, können wir eigentlich auch direkt einsteigen und uns mit Unternehmenstransaktionen, Verkäufen beschäftigen. Und lass uns doch mal einsteigen mit der Frage, was ist eigentlich regelmäßig der Anlass für einen Verkauf eines Unternehmens, für eine Unternehmenstransaktion? Welche strategischen Fragestellungen stellen sich eigentlich ganz am Anfang, bevor es in den wirklichen Transaktionsprozess geht?
Ja, das ist auch der beste Einstieg letztendlich, um sich dem Thema zu nähern, vor allem eben, weil das auch die eigentliche Mandantenperspektive widerspiegelt. Also einfach die Fragestellung, mit welchen Fragen, mit welchen Problemen gehe ich in das Thema M&A rein, beziehungsweise wofür brauche ich dann M&A-Beratung? Und wenn wir dann von typischen Anlässen sprechen, dann haben wir bei uns vor allem im Fokus die Nachfolge, das hast du ja gerade auch schon angesprochen, Benno, in der Abgrenzung zu anderen Themen. Eben die Nachfolge, wenn wir keinen Erben haben. Also wenn wir einen Unternehmenseigentümer haben, der keinen Erbe hat, da haben wir den Unternehmensverkauf natürlich auch als Möglichkeit, die Nachfolge letztendlich zu regeln. Und das ist gerade im mittelständischen Bereich eben auch ein typischer Anlass, um dann eben in eine Unternehmenstransaktion zu gehen, das Unternehmen zu verkaufen. Und dabei unterstützen wir dann natürlich gerne. Das ist eigentlich auch der typische Anlass aus Verkäufersicht, mit dem wir dann zu tun haben. Wenn wir es dann spiegeln auf die Käufersicht, und das macht häufig Sinn eben, wenn wir über Unternehmenstransaktionen reden, also es zu spiegeln, einerseits aus der Käufer-, einerseits aus der Verkäuferbrille zu sehen. Wenn wir auf die Käuferseite gucken, dann haben wir vor allem das Thema strategische Initiative. Also wenn wir hier beispielsweise über externes Wachstum nachdenken, das heißt einen Unternehmenskauf erwägen, um letztendlich das Unternehmen zu vergrößern, mehr Umsatz zu generieren, das wäre dann eine typische Anlass für einen Käufer. Hier können wir auch analog, wenn wir über strategische Initiativen reden, aus Verkäufersicht wieder blicken. Wenn wir andersrum einen Unternehmer haben, der sagt, er möchte sich auf bestimmte Bereiche fokussieren, dann hier also das strategische Instrument der Fokussierung und dann eben damit verbunden dem Verkauf von Unternehmen oder Unternehmensteilen.
Ja, vielen Dank, Tobias. Ich möchte mal gerade zurückkommen auf das Thema Nachfolge. Wir haben ganz, ganz viele Mittelständler, die in der Situation sind, dass sie eben gerade keinen familieninternen Nachfolger haben. Das ist ja eher so dann mein Thema, mit dem ich mich beschäftige. Aber allein aufgrund demografischer Entwicklung etc. ist eben in vielen, vielen Fällen die Situation gegeben, dass der Inhaber, der ehemals Gründer, eben in der Situation ist, dass er einen externen Nachfolger braucht. Und da kommt ihr ins Spiel.
Ganz genau so sieht's aus, ja.
Wie geht denn das in der Praxis dann? Also wie geht das los, dieser ganze Prozess?
Ja, also damit macht es sicherlich Sinn, einfach mal auf den Prozess zu gucken, also auf den Transaktions- oder M&A-Prozess. Und da bietet sich dann gerade diese organisierte Verkäufersicht, sage ich mal, an, um das so ein bisschen durchzugehen. Und da starten wir dann einfach mal, wenn wir in einem, ich sag mal, ganz typischen M&A-Prozess sind, mit der Vorbereitung. Das heißt, hier gilt es dann, sich Überlegungen zu machen, vor allem eben strategische Überlegungen anzugehen, was letztendlich Zielsetzung ist für den Einsatz von M&A. Das können wir natürlich auf andere Anlässe projizieren, aber hier gerade bei der Nachfolge wäre natürlich klare Zielsetzung, wir brauchen eine Nachfolge, müssen die Regeln und dann eben weitere Erwägungen mit einfließen lassen, und das können dann beispielsweise die zeitliche Perspektive sein. Das heißt, wie schnell soll das erfolgen? Dabei, und das spiegelt es auch ein Stück weit dann schon wieder, macht es natürlich auch Sinn, ja, sich möglichst frühzeitig mit solchen Überlegungen dann auseinanderzusetzen, um letztendlich auch organisiert und vorbereitet eben in so einen M&A-Prozess zu gehen. Und hier ist letztendlich unsere Erfahrung, dass es Sinn macht, möglichst früh, wenn man die eigene Expertise im Haus nicht vorhält, eben die Experten einzuschalten. Und auch an der Stelle macht es dann eben auch schon Sinn, mit M&A-Beratern zu sprechen, um halt eine möglichst geordnete Vorgehensweise hier an den Tag zu legen. Wenn wir dann von der Vorbereitung weitergehen, das heißt einen weiteren Schritt machen.
Entschuldige, dass ich einhake.
Ja, klar.
Das heißt, dieser Prozess setzt ja schon ein, bevor ich einen potenziellen Käufer auch nur in Sichtweite habe. Das heißt, du empfiehlst hier schon klar, auch Berater mit ins Boot zu nehmen, zu einem Zeitpunkt, wenn man in diese Überlegung einsteigt, wo die Notwendigkeit vielleicht auch deutlich wird, dass man irgendwann diesen Schritt gehen muss, aber zu einem Zeitpunkt, wenn ein potenzieller Käufer eben noch nicht in Sicht ist.
Genau, richtig. Also hier ist es häufig dann auch so, dass wir selbst als, ich sage jetzt mal, M&A-Spezialisten noch nicht dabei sind, sondern dass dann vor allem, wenn es hier um Mandanten geht, die wir eben schon über andere Kollegen betreuen, was auch ein nicht untypischer Fall ist, oder eben über Empfehlung, dass dann eben hier schon ja Sparringspartner des Unternehmers mit dabei sind, in den Überlegungen mit dabei sind und dann eben im Bereich dieser Vorbereitung aber auch sagen, ich kann ein Stück weit die Vorüberlegung mitgehen, aber es macht dann eben auch Sinn, zu einem bestimmten Zeitpunkt dann M&A-Experten hinzuzuziehen, um dann vor allem eben diesen Prozess sauber aufzuziehen und strukturiert dann hier letztendlich durch den Prozess zu kommen.
Ja, und ich glaube, das, was du gesagt hast, Andreas, ist ja auch wirklich elementar wichtig, dass bestimmte vorbereitende Maßnahmen getroffen werden, bevor ein potenzieller Käufer mit ins Spiel kommt. Weil ab dem Zeitpunkt, wo es dann wirklich ums Verhandeln geht und Sprechen mit potenziellen Käufern, hat der Prozess auch eine gewisse Dynamik. Und der Verkäufer ist eben nicht mehr komplett frei in dem, was er noch tut. Das heißt, wenn es darum geht, da kommen wir gleich noch zu, auch das eigentliche Target, das Unternehmen in gewisser Weise noch zu strukturieren, das erfolgt ja dann nicht mehr im Prozess, sondern muss ja vorgelagert passieren. und spricht umso mehr dafür, dass man sich aus Verkäufersicht sehr frühzeitig dem Prozess annähert und sich mit den einzelnen Schritten beschäftigt.
Genau, also im Bereich dieser Vorbereitung, das kann verschiedene Elemente letztendlich beinhalten. Beispielsweise, wenn es um das Thema Informationsgenerierung geht, also wenn wir hier weiter in den Prozess schauen, ist eben ein wesentlicher Prozessbestandteil dann eben auch die Analyse und die Verhandlung. Analyse wird dann eben das Thema Due Diligence beinhalten. Heißt also hier über diese Due Diligence-Analyse, diese Sorgfaltsanalyse, dem Käufer zu ermöglichen, Einblicke in das Unternehmen zu erhalten, Informationen zu erhalten. Und genau wie der Benno sagt, das macht dann natürlich Sinn, hier möglichst vorbereitet reinzugehen und das dann eben auch ein Teil der vorbereitenden Phase hier auch schon Informationen zu generieren, die Sachen parat zu haben, die Sachen digitalisiert zu haben. Und das ist gerade im mittelständischen Bereich nicht immer der Fall, dass man dann schon die Ordner parat hat und alle Dokumente letztendlich dann in den Datenraum, in den virtuellen Datenraum als Austauschplattform legen kann, sondern eher ganz im Gegenteil. Solche Informationen müssen dann häufig erst generiert werden, zusammengesucht werden und das dann möglichst auch organisiert, dass man nicht einfach willkürlich sich überlegt, welche Dokumente brauche ich vielleicht, sondern eben hier einen M&A-Experten hat, der sagt, die und die Struktur haben wir, die wird abgefragt, diese Themen werden abgefragt und da unterstützen wir dann letztendlich die Mandanten, das organisiert zu machen und dann eben, wenn es in diese Phase geht, der Mandanten, der Käuferansprache und der Informationen der Käufer, dass dann eben nicht diese Phase erst nachgeholt werden muss und man an dieser Stelle dann noch seine Dokumente zusammensuchen muss.
Ja, und ich glaube, es geht ja auch schlicht um Ressourcen. Also vielfach sehen wir ja die Konstellation, dass die Verkäuferpartei selber im Unternehmen sehr aktiv ist, häufig in der Geschäftsführung oder in leitender Funktion. Und das Unternehmen, das dann zum Verkauf steht, hört ja nicht für ein halbes Jahr auf zu produzieren oder zu arbeiten, sondern es muss ja weitergehen. Das Tagesgeschäft muss auch gemanagt werden, möglichst reibungsfrei. Das Ganze soll möglichst wenig von der Transaktion berührt sein. Vielleicht ist es auch zum frühen Zeitpunkt noch gar nicht sinnvoll, alle Mitarbeiter schon einzubeziehen und zu informieren, dass da ein Verkauf ansteht. All das spricht ja dafür, sich externe Unterstützung an Bord zu holen, um diesen Prozess durchzuführen, zu moderieren, zu managen, während das Tagesgeschäft im Zielobjekt eher weiterläuft und möglichst eben auch so weiterläuft, dass das Unternehmen attraktiv bleibt für potenzielle Käufer.
Genau, also das ist ein wichtiges Thema hier auch, das Thema einerseits Ressourcen. Wie du sagst, Benno, dass natürlich nicht alles man alles stehen und liegen lassen kann bei dem Unternehmen, was verkauft werden soll, sondern dass das Tagesgeschäft natürlich weitergeht und genauso das Thema erstmal ein Stück weit die Vertraulichkeit, Geheimhaltung, dass das eben eine Info ist, gerade wenn man in der Vorbereitung ist, noch in Erwägungen ist, vielleicht mit Alternativen auch noch dazu, dass man nicht direkt schon alle Pferde scheu macht und hier diese Informationen durchsickern, was dann eben durchaus auch ja, zu Problemen dann führen kann.
Du hast gerade das Thema Informationen angesprochen. Also hier geht es ja in zwei Richtungen eigentlich. Also A, soll möglicherweise der Markt, der Wettbewerb, die Mitarbeiter noch nicht wissen, dass hier solche Überlegungen überhaupt in Gange sind. Zum anderen geht es ja auch darum, dass so ein potenzieller Käufer natürlich möglichst viel darüber wissen will, was er da möglicherweise kauft. Und der Verkäufer will eigentlich, jedenfalls in der ersten Phase, eigentlich noch gar nichts preisgeben, weil er eben nicht weiß, dass der Verkauf zustande kommt. Und ich glaube, diese Informationsasymmetrie, die gilt es ja irgendwie in dem Prozess auch nach und nach aufzulösen.
Genau, da haben wir genau das Spannungsfeld, was du aufzeigst. Nämlich, wenn es in einem M&A-Prozess von zentraler Bedeutung ist, Informationsasymmetrien abzubauen, sodass der Käufer eben verstehen kann, dass der ein interessantes Unternehmen hat, was er da eben kaufen möchte, dass ihm gezeigt wird, die haben eine gute Dokumentationslage, die haben die Zahlen, die Dokumente, die Verträge, die man benötigt, um so eine Entscheidung zu treffen, also ein Stück weit die Sorgfaltsarbeiten machen zu können. Gleichzeitig ist aber dieser Abbau von Informationsasymmetrien aber eben auch wichtig, um zu zeigen, dass in diesem Zielunternehmen auch Chancen sind, also letztendlich Wertpotenzial. Und hierum geht es dem Verkäufer ja auch, dem Käufer zu signalisieren durch die Informationen, das ist ein wertträchtiges Unternehmen und hier entsprechend durch Informationen natürlich auch Preisbereitschaft dann zu generieren. Das heißt, hier haben wir genau diesen Widerspruch. Einerseits ist es genau im Interesse des Verkäufers, Informationen zu geben, um das Transaktionsobjekt schmackhaft zu machen und Preisbereitschaft zu generieren. Gleichzeitig geht es ja auch um vertrauliche Informationen. Das heißt, Informationen, mit denen man nicht gerade hausieren geht. Ne? Also da geht es dann wirklich um zentrale, geschäftsrelevante Informationen zum Geschäftsmodell, vertrauliche Dokumente, vertrauliche Informationen. Und da muss man dann letztendlich abwägen, wie man hier vorgeht und wann man die Informationen dann spielt. Und das wird letztendlich dann in einem M&A-Prozess sukzessive gemacht, dass man eben über verschiedene Instrumente letztendlich, die in einem typischen M&A-Prozess eingesetzt werden, Informationen gibt. Das kann man dann auch wieder auf den M&A-Prozess legen. Wenn wir hier in einer Anbahnungsphase sind, also einer frühen Phase des M&A-Prozesses, wo letztendlich Verkäufer und Käufer zusammenkommen, dann gibt es den sogenannten Teaser, der ist noch anonymisiert. Das heißt, hier wird noch gar nicht genannt, welches Unternehmen dann eben zum Verkauf steht. Es wird aber was zum Markt gesagt, rudimentäre Zahlen werden mitgegeben, um letztendlich über den Teaser das Unternehmen oder dieses Target dann schmackhaft zu machen. Also hier hat man schon mal erste Informationen, mit denen man dann potenzielle Interessenten ansprechen kann. Und wenn es dann weitergeht, wenn es dann vertraulicher wird, hier gibt es dann sogenannte NDA, Non-Disclosure Agreement, wenn das dann ausgetauscht wurde, gegengezeichnet wurde, dann wird dadurch letztendlich eine Bereitschaft generiert, mehr Informationen zu geben. Und dann sind wir beim sogenannten Information Memorandum, Informationsmemorandum, das schon umfangreicher ist, wo auch der Unternehmensname genannt wird, wo wir mehr Details haben, mehr Zahlen haben, einen Businessplan vielleicht drin haben, um dann genau das letztendlich zu machen, das Unternehmen noch schmackhafter zu machen und dann möglichst das Interesse beim Käufer noch mehr zu wecken.
Ja, und ich glaube, man kann sich den Prozess insgesamt so ein bisschen als Trichter vorstellen. Auf der einen Seite gibt der potenzielle Verkäufer sukzessive mehr Informationen preis. Auf der anderen Seite fordert er, glaube ich, auch vom potenziellen Käufer mit jedem Schritt auch etwas mehr Verbindlichkeit und Untermauerung, dass das auch ernst gemeint ist. Und die Gegenzeichnung einer Vertraulichkeitserklärung ist ja sicherlich der erste Schritt, aber es geht ja dann noch weiter im Prozess. Ne?
Genau, richtig. Letztendlich kann man viele Sachen im Transaktionsprozess dann auch an bestimmten Meilensteinen abmachen oder festmachen, beziehungsweise auch an Dokumenten, die ausgetauscht werden. Und das spiegelt sich dann jetzt beispielsweise, wie du das sagst, Benno, dann im sogenannten Non-Binding Offer wieder. Das heißt, relativ früh im Prozess wird dann der Käufer gebeten, ein indikatives Angebot abzugeben, um sich hier schon mal zu committen. Also um hier zu zeigen, der hat Interesse, der meint es ernst, der macht sich schon Gedanken zu einem möglichen Kaufpreis.
Und er hat eben auch die Möglichkeit, es zu finanzieren. Zumindest kann das glaubhaft darstellen.
Genau, das können dann eben auch schon Informationen sein, die dann mit abgefragt werden oder die dann eben schon mitgegeben werden. Was hat man für Finanzierungsmöglichkeiten, weil sich der Verkäufer da einfach schon dann für interessiert, weil das letztendlich widerspiegelt, wie ernst meint der potenzielle Käufer. Das ist der vorbereitet, ist der nicht vorbereitet? Und weil es hier letztendlich ja auch dann durchaus um Prozesse geht, wo wir verschiedene Akteure mit drin haben. Also nicht unbedingt nur ein Verkäufer mit einem Käufer spricht, sondern wir auch natürlich die Möglichkeit haben, dass mit mehreren Käufern, wenn wir noch keine Exklusivität haben, dass mit mehreren Käufern gesprochen wird. Und wenn das der Fall ist, ist das natürlich eben auch ein Anreiz für die Käufer, an dieser Stelle auch möglichst seriös unterwegs zu sein. Dann sind wir wieder in der Vorbereitung, also hier selbst als Käufer auch vorbereitet zu sein und dann beispielsweise zu zeigen, ich habe mir Gedanken gemacht über die Finanzierung, ich habe da schon eine Idee oder schon eine sichere Finanzierung in der Tasche. Ich habe schon ein Transaktionsvehikel, was dahinter steht, was dann das Transaktionsobjekt kaufen würde. Also dass man wirklich zeigen kann, ich habe mir Gedanken gemacht und ich bin in dem Prozess drin und meine es ernst.
Ja, aber das ist nochmal ein guter Punkt, weil falls der Eindruck entstehen sollte, dass alle potenziellen Käufer auf den Prozess schon komplett vorbereitet sind, weil sie seit Jahren schon auf der Suche nach geeigneten Targets sind, können wir, glaube ich, sagen, das ist in der Praxis nicht immer so. Es gibt durchaus auch Käuferparteien, die dann eher in so einen Prozess hineingezogen werden, als dass sie selber aktiv darauf hinwirken. Beispielsweise, wenn es darum geht, dass ein strategischer Wettbewerber zum Verkauf steht und man angesprochen wird oder man das mitbekommt und sagt, das möchten wir aber einfach nicht, dass wir da in dem Prozess komplett beteiligt sind und jemand anders vielleicht sich im Wettbewerb einnistet, einkauft, der uns als Konkurrent noch unangenehmer ist als vielleicht der bisherige Eigentümer.
Ja, das ist wie im richtigen Leben. Ne? Das Leben ist auch voller Opportunitäten und Dinge, die wir eben nicht immer strategisch angehen und planen können.
Das macht es ja auch spannend.
So ist das. Genau. Und das ist tatsächlich auch eher der übliche Fall, mit dem wir dann konfrontiert werden. Das ist eher selten so, dass wir sowohl auf Verkäufer- als auch auf Käuferseite mit voll vorbereiteten Akteuren zu tun haben, sondern es regelmäßig auch so ist, dass wir erst zum späteren Zeitpunkt des Prozesses hinzugerufen werden. Eben wie jetzt in diesem Beispiel, dass sich eine Opportunität einfach ergibt und man nicht eben die Möglichkeit hatte, sich Monate oder sogar jahrelang Gedanken zu machen, sondern dass es alles schneller läuft. Und dann müssen natürlich diese ganzen Sachen nachgearbeitet werden. Und umso wichtiger ist dann, dass dann eben der weitere Prozess dann möglichst strukturiert läuft und vorbereitet dann umgesetzt werden kann.
Aus meiner Juristenbrille kommen mir dann natürlich, wenn man über einen weiteren Prozess spricht, sofort so typische Vereinbarungen, Verträge wie MOUs oder Letter of Intents in den Blick. Magst du dazu was sagen?
Ja, gerne. Also ich würde den Letter of Intent, LOI, aufgreifen, den wir in der Regel haben, wenn wir eben eine exklusive Verhandlung haben. Also wenn wir nicht in einem strukturierten Prozess unterwegs sind, sondern Verkäufer direkt mit Käufer verhandelt, dann ist es so, dass eben auch an früher Stelle, dass letztendlich der Gegenspieler oder das analoge Instrument letztendlich zum Non-Binding Offer, zum NBO, dass sich diese beiden Parteien an einer frühen Stelle des Prozesses und da sind wir dann vor dem Einstieg in die Analysephase, vor dem Einstieg in die Due Diligence Phase, dass die beiden Parteien dann ein paar Themen abstimmen, um sich letztendlich hier analog letztendlich zum NBO, zum Non-Binding Offer zu committen und letztendlich den Prozess auch weiter zu strukturieren. Das heißt, hier wird schon mal darüber gesprochen, wie die weitere Prozessphase ausschaut. Da wird vor allem dann über die Due Diligence gesprochen, über einen zeitlichen Rahmen und auch Elemente letztendlich wie ein möglicher Kaufpreis und wie man da hinkommt. Also hier Thema dann Kaufpreis, Kaufpreisbrücke oder Kaufpreiskalkulation können dann hier eben auch schon mit reinfließen.
Ja, und dann kommen wir irgendwann zur Due Diligence, die eben schon ein paar Mal erwähnt worden ist. Und da geht es eben gerade darum, strukturiert auch diese Informationsasymmetrie abzubauen und dem Käufer ziemlich umfassenden Einblick oder den Beratern des Käufers, des potenziellen Käufers, relativ umfassenden Einblick in die Unterlagen des Unternehmens zu geben.
Genau, das ist so die zentrale Analysephase des Transaktionsprozesses und letztendlich auch die Phase, wo wir die meiste Arbeit dann haben, wo wir, wenn wir jetzt eine Partei komplett betreuen, also jetzt aus Käufersicht dann vor allem die Analyse in diesen klassischen Bereichen vornehmen und das sind Tax, Financial und Legal. Das heißt, das sind Analysebereiche, die letztendlich dann in der Due Diligence angegangen werden. Und hier geht es dann, genau wie du gesagt hast, darum, dann die Informationsasymmetrien abzubauen und noch konkreter letztendlich darum, Risiken zu identifizieren, natürlich auch Chancen zu identifizieren. Der Fokus liegt hier aber eben dann auf den Risiken in diesen verschiedenen Teilbereichen und das ist letztendlich dann die Phase, wo umfangreich Informationen angefragt werden und Informationen durchgegangen werden, ob steuerliche Unterlagen, finanzielle Unterlagen oder Verträge und die verschiedenen Experten aus diesen Fachbereichen dann letztendlich nach Risiken schauen und hier ist ganz wichtig, das ist keine reine Fleißaufgabe, die man so macht, weil man sie macht, sondern das ist ganz wichtig, dass dieser Bereich zeigt letztendlich, wie der M&A-Prozess auch ineinander greift. Also die Risiken, die hier identifiziert werden, die sind letztendlich dann relevant, wenn es in den weiteren Prozess geht, nämlich in die Verhandlung, um dann sich zu fragen mit der Gegenpartei, wie gehen wir um mit Risiken? Können wir die im Rahmen des Vertrages adressieren, ausräumen? Können wir die verlagern? Führen die zu Kaufpreisabzügen? Also das ist letztendlich die Materie, die identifiziert werden muss, über die dann auch zu verhandeln ist. Und da greifen dann letztendlich die Juristerei und dann vor allem eben die Kaufpreisgestaltung auch ineinander, wenn es nämlich darum geht, dann diese Risiken hier auch adäquat dann abzubilden im Vertragswerk.
Also wenn ich mir eure DD-Reports so anschaue, dann haben diese eigentlich immer so zwei Zielrichtungen. Zum einen muss der potenzielle Käufer so ein Gefühl für Kaufpreis bekommen am langen Ende und dann ist das ganz entscheidend, die Identifikation der Risiken und wie ich damit umgehe. Da spielt natürlich Eintrittswahrscheinlichkeit und Risikoverteilung eine Rolle, ob das Auswirkungen auf den Kaufpreis hat oder ob ich das über Garantien dann im Kaufvertrag abgebildet bekommen kann.
Ja, das sind letztendlich die verschiedenen Möglichkeiten des Umgangs mit Risiko. Also was kann man letztendlich machen, wenn man ein Risiko identifiziert? Also grundsätzlich ist natürlich immer die Frage auch, wie wahrscheinlich schätzt man das ein und welche Schadenspotenziale Potenzial hat man. Aber hier gibt es letztendlich die grundsätzlichen Instrumente im Vertrag, um halt damit umzugehen. Das heißt, hier können wir eben beispielsweise über Garantien dann letztendlich ein Risiko greifen. Wir können aber analog auch, und das wird ja auch letztendlich dann im Vertrag letztendlich festgemacht, am Kaufpreis treten. Also wenn wir ein Risiko haben und letztendlich der Käufer, also der neue Eigentümer sieht, dass hier Risiken identifiziert wurden, dann kann man das natürlich auch als Kaufpreisabzug dann definieren, wenn man es dann auch durchsetzen kann, wenn man hier keine anderen Möglichkeiten sieht, das zu umgehen. Und da sind letztendlich diese vertraglichen Instrumente Wege letztendlich, die Verhandlung umzusetzen und hier zu einer Einigung zu gelangen, um das Eigentum letztendlich zu transferieren.
Ja, wenn ich das noch ergänzen darf, wenn ich mir anschaue, was zum Beispiel das Ergebnis einer steuerlichen DD ist, dann geht es ja auch darum, häufig nochmal den Prozess selber schon mal vorzudenken. Was wird durch die Transaktion selber möglicherweise ausgelöst? Stichworte können da sein Grunderwerbsteuer, Stichworte können sein das Schicksal von Verlustvorträgen, die bei solchen Transaktionen gefährdet sein können. Aber es geht dann eben auch darum, dem potenziellen Käufer Hinweise zu geben, wie er den Kauf möglicherweise steuerlich optimal strukturiert, wie er eine Struktur schafft, in die dann das Target auch optimal sich steuerlich einbettet, um dann auch sozusagen die gewünschte Nachsteuerrendite aus dem Investment zu bekommen.
Genau, also das sind Themen, die letztendlich auch auf beiden Seiten letztendlich parallel den gesamten Prozess mitfließen. Also es kann die Vorbereitung betreffen, das heißt, wenn man sich vorher schon Gedanken macht, wie organisiert man das Unternehmen und wie stellt man das von der Struktur her auf, um beispielsweise einen steueroptimalen Verkauf umsetzen zu können. Das heißt, hier können Vorüberlegungen relevant sein, eben dann vor allem auch mit Blick darum, das, was transferiert werden soll und dabei dann eben beispielsweise auch Immobilien. Und hier können natürlich auch Fehler gemacht werden. Wir hatten das beispielsweise mal als einen Fall, dass eben in einer vermeintlichen Vorbereitung schon Immobilien transferiert wurden, Grunderwerbsteuer ausgelöst wurden und durch die Transaktion nochmal. Also das sollte natürlich dann möglichst vermieden werden.
Also gerade Immobilien im mittelständischen Kontext ist eben immer Grunderwerbsteuer, Betriebsaufspaltungsthemen etc., die hier steuerlich und rechtlich möglicherweise einfach Fallstricke bergen.
Ja, wenn wir dann einmal noch sozusagen den Prozess zu Ende denken, dann ist die DD-Phase irgendwann abgeschlossen, der Datenraum ist wieder zu. Wie geht es dann noch weiter?
Ja, dann haben wir letztendlich die Analysephase abgeschlossen. Das heißt, wir haben hier dann die Erkenntnisse hoffentlich alle erzielen können, die Informationsbedürfnisse stillen können. Dann sind wir weiterhin noch in der Verhandlungsphase. Also gerade Analyse und Verhandlung greifen dann auch so ein Stück weit ineinander. Und wenn letztendlich die DD dann zu ist, abgeschlossen ist, dann gilt es letztendlich darum, den Vertrag dann auszuhandeln. Der wird dann üblicherweise auch schon ausgetauscht worden sein. Der SPA-Draft, also das Share Purchase Agreement, was dann eben zu einer bestimmten weiter gediehenen Stelle des M&A-Prozesses ausgetauscht wird, dass man eben den Vertragsentwurf hat und dann hier über die verschiedenen Themen dann letztendlich spricht. Also über Garantien, über Freistellung, über den Kaufpreis natürlich, den Kaufpreismechanismus, also hier auch ein wichtiges Thema. Kaufpreismechanismus, es gibt eben verschiedene Kaufpreismechanismen, die eben auch relevant sind dafür, ja, welcher Preis sich letztendlich errechnet. Und da gibt es letztendlich beispielsweise den sogenannten Earnout-Mechanismus. Es gibt den Locked-Box-Mechanismus und den Closing-Accounts-Mechanismus. Und hier sind dann verschiedene Aspekte letztendlich mit zu beachten, wie dann hier die verschiedenen Vertragselemente dann ausverhandelt werden, um dann ein Ergebnis zu erzielen, was dann im Sinne der eigenen Partei vor allem ist.
Ja, ich sehe schon. Ich glaube, zum SPA selber könnte man fast eine eigene Podcast-Folge aufnehmen. Vielleicht ist das nochmal eine Idee fürs nächste Jahr. Aber genau, wir sind dann im Grunde an der Stelle des Prozesses, wo dann wirklich hart der Vertrag ausgehandelt wird. Idealerweise finden die Parteien zueinander und dann sind wir beim sogenannten Signing und ja im Grunde schon bei einem vorläufigen Abschluss des Prozesses. Die Einigung ist erzielt worden, wir gehen davon aus, die Parteien haben sich über alle wesentlichen Punkte geeinigt, der Vertrag ist unterschrieben. Ist dann die Arbeit zu Ende? Geht es noch weiter?
Ja, da wird dann neben dem Signing auch noch das Closing unterschieden. Das heißt, der tatsächliche Übergang des Eigentums kann dann eben noch auseinanderfallen. Ist hier immer noch gerade bei Unternehmenstransaktionen dann eben mit zu berücksichtigen. Da müssen letztendlich noch bestimmte sogenannte Closing Conditions dann erfüllt sein. Und bei den Closing Conditions geht es dann eben darum, dass bestimmte Bedingungen noch zu erfüllen sind. Und das ist das Einfachste letztendlich von, dass der Kaufpreis zu zahlen ist. Aber auch Sachen wie kartellrechtliche Genehmigungen können noch relevant sein dafür, dass Signing, also die reine Unterschrift und der Übergang mit dem Closing dann zeitlich noch auseinanderfallen und dass es dann eben gegebenenfalls noch mit zu begleiten, diese Spanne, die kürzer, aber auch länger sein kann.
Das Closing Dinner will eben auch verdient werden.
Ganz genau, so sieht es aus.
Und dann ist erstmal die Transaktion selbst dann beendet, aber es geht ja noch weiter, denn auch das gekaufte Unternehmen will ja integriert werden in die Käuferstrukturen und das ist aber, glaube ich, auch Gegenstand einer weiteren Folge, weil das ist, glaube ich, nochmal komplex und auch sehr, sehr abhängig davon, um welche Branche es geht, wie das Target aussieht und wie der Käufer aussieht.
Ja, in der Tat. Und ich glaube, wir haben jetzt den Prozess einmal so ganz grob umrundet und das war, glaube ich, sehr spannend. Gibt es vielleicht abschließend, Tobias, aus deiner, aus eurer praktischen Erfahrung Empfehlungen, Tipps, die ihr potenziellen Käufern und auch Verkäufern mit auf den Weg geben könnt, wie man einen solchen Prozess angeht und sich auch im Laufe eines solchen Prozesses verhält?
Ja, auf jeden Fall. Da kann ich gerne ein paar Punkte mitgeben. Also wichtig ist auf jeden Fall, sofern das möglich ist, also wir hatten ja über spontane Opportunitäten gesprochen, aber davon abgesehen macht es einfach Sinn, frühzeitig den konkreten Anlass und Bedarf zu beleuchten. Das heißt, was ist mein Bedarf letztendlich als derjenige, der eine Unternehmenstransaktion durchführt? Und hier sich dann eben Gedanken zu machen, was ist das Ziel, was ist mein Zeitrahmen, welche Mittel habe ich zur Verfügung und natürlich auch, welche Alternativen bestehen. Aber auch, welche Restriktionen habe ich? Gibt es zeitliche Restriktionen? Gibt es hinsichtlich des Budgets Restriktionen? Und hier muss man sich einfach frühzeitig Gedanken machen, um letztendlich möglichst vorbereitet in so einen Prozess zu starten. Dann ist unsere Erfahrung, frühzeitig Experten einzubinden, da das gerade am Anfang des Prozesses wichtig ist, letztendlich die Weichen richtig zu stellen. Und hier ist es einfach so, dass wir gerade in der frühen Phase noch nicht mit der gesamten Mannschaft antreten müssen. Hier kann man schon mit einzelnen Empfehlungen, Tipps und Blicken auf den aktuellen Prozess letztendlich wichtige Tipps mitgeben den Mandanten, um den Transaktionsprozess letztendlich besser zu gestalten. Dann wichtig noch die Interdisziplinarität. Also hier ist einfach wichtig zu sehen, M&A, Unternehmenstransaktionen sind verschiedene Fachbereiche. Ich hatte das gerade mit Blick auf die Due Diligence schon angerissen, sodass ganz klar wird, hier geht es nicht nur um rechtliche Sachen, hier geht es nicht nur um steuerliche Sachen, sondern eben auch Finanzen. Aber eben alle Bereiche haben ihre Berechtigung. Darüber hinaus natürlich noch andere technische Sachen vielleicht, die angeguckt werden müssen. Aber das ist eben wichtig, das zu berücksichtigen und eben auch zu sehen, dass die Themen ineinander greifen. Also Due Diligence beispielsweise und Vertragsgestaltung.
Vielleicht auch zunehmend ganz neue Themen, ESG, IT-Prüfung etc.
Genau, da ist ja der Markt auch flexibel, es entwickeln sich weitere Sachen. Thema ESG ist zunehmend ein Thema auch für den Mittelstand und damit wird eben auch ESG ein Analysethema sein auf der Due Diligence-Ebene, aber natürlich auch bei Vorüberlegungen, strategischen Überlegungen, wo sicherlich ESG auch ein Thema sein kann. Und als letzten Punkt würde ich vielleicht noch mitgeben, einfach die Bereitschaft zum Abbruch eines Prozesses. Also hier muss man einfach auch sehen, dass man sich nicht zu sehr verrennen darf in Transaktionen, sondern auch sehen muss, wenn es nicht gut läuft, wenn die Verhandlungen nicht gut laufen oder man sieht, dass Preise zu gering oder zu hoch sind oder man nicht die richtigen Informationen bekommt als Käufer, die man bräuchte, um eine seriöse Transaktion umsetzen zu können, dann muss man auch von solchen Projekten absehen und das nicht als Misserfolg sehen, sondern eben auch als Ergebnis und gewissermaßen dann auch als Erfolg sehen können, dass man aus eine schlechte Transaktion vermieden hat.
Frei nach Christian Lindner, lieber nicht verkaufen als schlecht verkaufen.
Ganz genau so sieht's aus.
Ja, das gehört ja vielleicht auch zu einer seriösen Vorbereitung, auch den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Wenn ich mal die Nachfolgekonstellation schaue aus Verkäufersicht und ich denke das Szenario voraus, es könnte ja auch sein, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht den richtigen Käufer finde, dann hilft es, glaube ich, auch, wenn ich den potenziellen Käufern glaubwürdig vermitteln kann, dass ich jedenfalls jetzt nicht verkaufen muss, sondern dass auch die Unternehmensfortführung in der jetzigen Konstellation über einen Zeitraum von 1, 2, 3 Jahren durchaus eine Option ist, wenn eben gerade jetzt vielleicht nicht der richtige Käufer dabei ist.
Ganz genau. Also das greift wieder in ein weiteres Thema ein, was auch noch eine eigene Podcast-Folge sein könnte. Einfach Verhandlungstaktik. Und da ist eben auch ganz wichtig, der Gegenseite dann nicht zu zeigen, dass ich unbedingt fair oder kaufen muss. Dann ist man schon in einer schlechten Verhandlungsposition und das sollte man natürlich auch vermeiden, dass man hier signalisiert, dass man keine Alternativen hat. Also das ist eben, gehört hier auch dazu, dass das eben wichtig ist.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, das war ein sehr guter Rundumschlag einmal durch den Prozess durch. sehr viele Informationen, sehr viele auch englisch angehauchte Begriffe. So ist es halt in diesem Bereich. Benno, was nimmst du mit heute?
Ja, ich nehme vor allen Dingen mit, dass es total spannend ist, mal wieder so ein bisschen auch aus der Vogelperspektive auf diesen Prozess drauf zu schauen. Gerade wenn man häufig in einzelnen Aspekten der Transaktion mit drin ist und dann auch sehr tief drin ist, beispielsweise in Due Diligence-Prozessen, sich immer mal wieder zu verdeutlichen, welchem übergeordneten Zweck dient das eigentlich gerade, in welchem Stadium des Prozesses sind wir, wie ist auch die Ausgangssituation von Verkäufer und Käufer und wie nah ist man schon zusammengerückt und wie weit ist man noch auseinander. Das fand ich jedenfalls sehr spannend an der Analyse, die uns Tobias gegeben hat. Andreas, wie sieht es bei dir aus?
Ja, so ähnlich. Also ich glaube, wir haben alle schon Mandanten sowohl auf Käufer- als auch auf Verkäuferseite begleitet, die am Anfang der Situation wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen und eigentlich nicht genau wissen, wo sie anfangen soll, wie man das macht und wie das alles funktionieren soll. Und ich glaube, da ist es eben notwendig und hilfreich, von Anfang an jemanden zu haben, der einem durch diesen Prozess strukturiert durchbegleitet, der die Themen dann abräumt, wenn sie auch abzuarbeiten sind, um dann irgendwie erfolgreich zum Ende zu kommen. Und ich fand es sehr, sehr wichtig und hilfreich, nochmal den Hinweis zu sagen, dann auch mal lieber, wenn es nicht passt, auch abzubrechen auf Käufer- oder auf Verkäuferseite. Da darf man nicht sagen, boah, ich habe jetzt schon so viel Geld reingesteckt in den Prozess und jetzt ziehen wir es auch durch, weil ich glaube, wenn man das falsch macht an der Stelle und nicht konsequent auch mal abbricht, dann wirft man dem schlechten Geld noch Gutes hinterher und ich glaube, das ist nicht gut.
Ja, und ich glaube, da sind wir dann auch als Berater gefragt, unseren Mandanten, sei es jetzt auf der Verkäufer- oder auf der Käuferseite, diesen ganz ehrlichen Hinweis zu geben, wenn wir das Gefühl haben, der Prozess läuft gerade in eine falsche Richtung und der potenzielle Verkäufer oder Käufer tut sich wirklich keinen Gefallen mit der konkreten Transaktion. Gut, dann Tobias, nochmal ganz herzlichen Dank, dass du uns einmal durch den Prozess durchgeführt hast und auch ganz viele Hinweise gegeben hast, wie man den Prozess dann doch erfolgreich gestalten kann.
Ja, sehr gerne und euch beiden herzlichen Dank für das charmante Gespräch.
Ja, unser Tipp des Monats beschäftigt sich dann mit dem Fall, in dem die Transaktion tatsächlich funktioniert hat und zu einem erfolgreichen Abschluss geführt wurde und dann auch in der Rechnungslegung und in der steuerlichen Gewinnermittlung abzubilden ist.
Der Praxistipp des Monats.
Bei Unternehmenstransaktionen ist die Purchase Price Allocation, zu Deutsch Kaufpreisallokation, ein wichtiges Thema. Dies ist der Prozess, bei dem der Kaufpreis eines übernommenen Unternehmens auf dessen einzelne Vermögenswerte und Schulden verteilt wird. Ein paar Empfehlungen hierzu. Kaufpreisallokationen sind nicht unabhängig von der jeweiligen Transaktion zu sehen. Regelmäßig gibt die Logik hinter der Transaktion Aufschluss über die angemessene Behandlung einzelner Vermögenswerte. Alle identifizierbaren Vermögenswerte und Verbindlichkeiten müssen bezüglich ihrer Wertansätze überprüft werden. Das schließt auch materielle und immaterielle Vermögenswerte wie Marken und Patente mit ein. Der Kaufpreis sollte auf klar abgegrenzte Posten verteilt werden, was gerade im Bereich immaterieller Vermögenswerte nicht trivial ist. Die klare Abgrenzung erleichtert die Berichterstattung und die steuerliche Handhabung. Der nicht auf identifizierbare Vermögenswerte entfallene Restbetrag wird dem Goodwill zugeordnet, der regelmäßig auf Wertminderungen geprüft werden muss. Bei grenzüberschreitenden Transaktionen ist darauf zu achten, dass die Allokation in den verschiedenen Rechtsräumen konsistent bleibt, um Unstimmigkeiten zu vermeiden. Die steuerlichen Auswirkungen der Allokation sollten umfassend geprüft werden, da sie erhebliche Folgen haben können, insbesondere hinsichtlich Abschreibung und Abzugsfähigkeit. Kaufpreisallokationen sollten regelmäßig überprüft und bei Änderungen des Kaufpreises oder der Marktbedingungen angepasst werden. Eine detaillierte Dokumentation des Allokationsprozesses erleichtert zukünftige Prüfungen und die Integration in die Finanzberichterstattung. Involvieren Sie also am besten frühzeitig Experten, um eine korrekte und regelkonforme Kaufpreisallokation sicherzustellen. Das minimiert bilanzielle und steuerliche Risiken.
Das war der Praxistipp des Monats.
Ja, und damit nähern wir uns dem Ende. Womit beschäftigen wir uns das nächste Mal?
Ja, Andreas, wir tauchen tief in ein vergleichsweise neues Rechtsgebiet ein, nämlich das Thema IT-Recht.
IT-Recht klingt schon wieder nach meinem Heimspiel.
Absolut. Ich freue mich jedenfalls sehr drauf. Und bis es soweit ist, dürfen wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschieden, danken Ihnen fürs Zuhören und weisen noch einmal darauf hin, dass Sie in den Shownotes zur heutigen Folge weitere Hinweise zum Thema finden und dass Sie uns gerne Ihr Feedback geben können an taxiert@dhpg.de. In diesem Sinne nochmals danke fürs Zuhören, danke fürs Mitdiskutieren heute euch beiden und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht. Verpassen Sie keine neue Episode. Einfach unseren Podcast abonnieren und Praxistipps zu Steuern und Recht erhalten.